Martin Schaller von Navit. Ich glaube, hallo Martin erstmal.
Hallo.
Martin, du bist was? Du bist nämlich der Hauptentwickler.
Genau, ich bin Projektleiter und Mitentwickler von Navit.
Okay, dann habe ich auch schon mal das Mikrofon gehört. Du bist ein bisschen leise, dann mache ich ein bisschen lauter und dann wird es jetzt gehen. Ja, Navit, wie das der Name ja schon sagt, ist das wahrscheinlich eine Navigationssoftware beziehungsweise ein ganzes System oder wie ist das zu verstehen?
Das ist eine Navigationssoftware, das heißt, das ist kein fertiges Gerät, sondern nur die Software, die man sich als Open Source vom Internet runterladen kann und dann mit freien Karten, zum Beispiel OpenStreetMap, losrouten kann.
Aha, also habe ich dann endlich ein System, womit ich meine OpenStreetMap-Karte sozusagen offline auf einem kleinen Gerät benutzen kann.
Genau, das Ganze ist unabhängig von Internet. Das heißt, ich brauche keine Datenflatrate oder teures Roaming im Ausland. Es funktioniert auch in Funklöchern.
Okay, ich habe jetzt hier so ein Telefon von Nokia. Würde es darauf auch funktionieren?
Symbian ist eins der wenigen Betriebssysteme, die wir noch nicht unterstützen.
Okay, muss ich also weiterhin mein in dem Telefon integriertes Navigationssystem benutzen? Ich habe zwar keine GPS-Maus dran, aber so für so einen Motorradfahrer, der sich mal verirrt hat und sucht am Straßenschild, wo bin ich, geht das? Und dieses Navit, was ihr da habt, das funktioniert jetzt auch mit GPS-Maus zusammen?
Genau, also wenn man jetzt ein Notebook hat zum Beispiel, dann steckt man halt dann eine GPS-Maus an. Ansonsten bei den meisten neuen Mobiltelefonen ist ein GPS-Empfänger bereits integriert.
Entsprechend, wenn die entsprechend viel kosten oder wenn die so ausgestattet sind, ne?
Genau. Also die günstigste Möglichkeit ist momentan ein Android-Telefon, das gibt es ab 160 Euro.
Mit GPS?
Genau.
Und da haut man einfach das Navi drauf und als Applikation ganz einfach so?
Genau.
Oder ist das irgendwie schwer darauf installierbar oder ist es direkt?
Nee, es ist, also wir sind nicht im Android Market vertreten, ja. Aber man kann sich es von unserer Homepage runterladen, auf dem Telefon dann installieren und dann noch die Karte runterladen und loslegen.
Okay, ach Leute, an euch da draußen vielleicht noch die Frage, ich gucke ab und zu mal hier auf den Chat, ob ihr Fragen habt, stellt hier Fragen, dann können wir die auch gleich hier dem Martin stellen, denn die Leute draußen haben manchmal ganz spezifische Dinge, die sie da gerade ausprobiert haben. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert, das Navit, weil, wie gesagt, mit meinem Symbian-Telefon ich da gar keine Chance habe. Mhm. Und was anderes habe ich zurzeit auch nicht in meinem Telefonportfolio, weil ich so ein Einzelgänger bin. Ich habe auch nur ein Telefon. Manche laufen ja mit mehreren Teilen so rum. Für spezielle Anwendungen, was die Freundin, die Frau und dann noch die, weiß ich nicht wen. Ich habe nur eine Frau und die telefoniert über dieses Telefon hier. Mhm. Wunderbar. Und wenn man jetzt ein anderes Telefon hat oder zwei verschiedene, kann man auf welchen kann man das Navit installieren? Alles so? Was habt ihr da so momentan?
Also am besten dürfte es momentan auf Android laufen. Windows Mobile geht auch und iPhone wird auch funktionieren, braucht man allerdings einen Root-Zugang. Das heißt, man muss das Telefon cracken.
Muss es dann diesen berühmten Crack machen und dann verliert man die Garantie und was nicht
genau.
Alles bei dem Telefon. Und wahrscheinlich auch einige andere Glocken läuten da in Cupertino. Bei Herrn Steve Jobs wahrscheinlich wieder einer. Wieder so eine Sammlung dann. Noch ein Abtrünniger. Aber das sind die Leute ja gewohnt. Und wie ist das denn gemacht? Ja, wann habt ihr angefangen damit? Und warum habt ihr das überhaupt gemacht?
Also ich habe damit vor über 10 Jahren begonnen. Ich habe einen PC ins Auto eingebaut. Erstmal als MP3-Player. Und dann dachte ich mir irgendwann, Navigation wäre auch nicht schlecht. Damals war das Thema Navigation eigentlich noch gar nicht so aktuell. Ein GPS-Empfänger hat damals noch eine Stange Geld gekostet. Das ist so ab 800 Mark losgegangen. Und ich habe mir dann irgendwann mal einen geleistet, zusammen mit einem Windows-Programm. Und das war unter Linux natürlich etwas unbefriedigend. Und dann habe ich angefangen, die Karten zu reverse-engineeren. Und daraus ist Navit entstanden.
Aha, also du hast jetzt direkt die Karten, die es damals so für kommerzielle Navigationssysteme gab, die hast du dir gefügig gemacht sozusagen.
Genau. Und daraus ist dann Navit entstanden. Erstmal nur ein Kartenviewer, damit man sieht, wo man ist. Mhm. Und dann später ist das dann noch mit Routing erweitert worden. Und mittlerweile unterstützt man eine ganze Reihe von Kartentypen, unter anderem OpenStreetMap, Garmin, Shapefile und für Leute mit höheren Ansprüchen auch Navtec GDF.
Aha, also meine Navtec-Karten kann ich bei euch auch verwenden?
Nicht direkt. Also Navtec publiziert in einem Format, das man erst in ein eigenes Navigationsformat konvertieren muss. Mhm. Und dafür haben wir einen Konverter geschrieben.
Okay, also ich könnte meine Navtec-DVD irgendwie einlegen und die dann runterlesen oder wie geht das?
Nein, das geht nicht, weil jeder Navigationshersteller konvertiert das in sein eigenes Format und die sind natürlich inkompatibel. Also so. Nicht überall, wo ein Navtec draufsteht, ist dasselbe drin.
Aha. Das, jetzt habe ich auch langsam verstanden, warum das alles nicht so einfach ist. Ich wollte nämlich mal einfach die neueste Navtec-DVD meines Autohändlers kopieren und die dann bei mir einlegen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Was sind das für Hindernisse da?
Naja, meistens sind die CDs kopiergeschützt, sodass man der Autohändler da, der verdient ja da relativ viel Geld mit dem Verkauf der DVDs, da sein Geschäft nicht kaputt macht.
Mhm. Na, weil er wollte es mir ja gerne auch so geben, aber weil ich ihm auch mal was so gebe, wie das ist, aber da ist es dann schief gegangen. Okay, in welcher Sprache hast du das dann geschrieben? Wie hast du das überhaupt gemacht?
Das ist hauptsächlich in C geschrieben mit Teilen von C++, wo es erforderlich war, externe Schnittstellen anzudocken.
Und dann, als du das dann so weit hattest, dass du den Viewer hattest, dann hast du irgendwann mehrere Leute mit hinzugezogen oder wie ist dann die ganze Geschichte entstanden oder bist du immer noch alleine?
Nee, es sind mittlerweile mehrere Entwickler dazugekommen. Irgendwann hat mal jemand gemeint, ja, das, was du da machst, ist ganz toll, veröffentlich doch das mal als Open Source, das können andere bestimmt auch brauchen.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwann gemacht und dann hat sich lange nichts getan, aber irgendwann ist dann mal ein Entwickler mit dazugekommen und meint, oh toll, super, aber da und da könnte man noch was verbessern und hat da jede Menge Arbeit investiert und dann dachte ich mir, naja, dann könntest auch mal wieder ein bisschen dran weiterarbeiten.
Achso, du hattest es ja eigentlich nur für den eigenen Gebrauch und das, was du gemacht hattest, hat dir gereicht im Prinzip.
Genau.
Und als dann andere dazugekommen sind, haben die Begehren gehabt, ja, also Bedürfnisse, das muss man noch machen. Und was ist denn alles jetzt mittlerweile dort vorhanden bei dem Ganzen? Wenn ich zum Beispiel eine OpenStreetMap-Karte habe, was kann ich mir da alles mitmachen mit dem Navit?
Ja, im Prinzip wie ein handelsübliches Navigationssystem. Ich kann halt da mein Ziel eingeben, kann nach POIs suchen, also zum Beispiel das nächstgelegene Restaurant oder sowas.
Da gibt es ja interessante POIs. Bei dem ganzen OpenStreetMap, also das finde ich schon sehr... Ja,
das ist da sehr detailliert,
ja.
Da kann kommerzielle Navigationssysteme momentan nicht mithalten.
Nee. Also was da alles eingegeben wurde, ist wirklich manchmal auch hanebüchen, aber meistens stimmt es, was da drin steht. Ich habe selten was gefunden, was nicht, also gerade bei Bankautomaten finde ich sehr interessant, weil dann auch dabei die Bank steht.
Genau. Und OpenStreetMap ist da teilweise auch wesentlich aktueller als Navtec. Also wenn da irgendwo eine neue Straße gebaut wird, die ist dann innerhalb von Tagen in OpenStreetMap auch vertreten. Während Navtec, wenn die das mal wieder befahren, das kann durchaus ein halbes oder ein ganzes Jahr dauern, bis die das dann in ihren Datenbestand aufgenommen haben.
Ja, deswegen finde ich das auch sehr interessant, diese ganze Angelegenheit, weil nämlich genau dieser Punkt mich stört, dass man eine Karte gekauft hat, die ist meinetwegen aktuell bei Navtec rausgekommen, kostet ein Heidengeld. Und dann ist aber der Stand ein Jahr alt, ne, weil ihr das aufgenommen haben und ihr dann das in die Produktion geht und dann bei mir ankommt, ist das Jahr vergangen und dann ist die letzte Fahrt, die gemacht haben, so über ein Jahr zurück.
Genau.
Und da fehlt dann etliches.
Ne? Genau. Und wir bieten da von OpenStreetMap täglich konvertierte Karten an. Momentan ist die ganze Welt 3,8 Gigabyte, will sich nicht jeder jeden Tag runterladen und kann sich auch einen kleinen Ausschnitt davon runterladen.
Also zum Beispiel die halbe Welt. So.
Oder nur Deutschland ist ungefähr...
Deutschland und Antarktis, dann hat man eigentlich schon vieles.
Ist ungefähr 600 MB groß momentan Deutschland.
Und jetzt braucht man ja aktuell noch Südafrika. Wie sieht es da aus?
Naja, da ist OpenStreetMap etwas schlechter vertreten. Also sehr gut sind es vertreten in Deutschland und Großbritannien. Was auch sehr gut klappt, ist USA, weil da haben die einfach die Tiger Maps, die als Public Domain zur Verfügung steht, importiert. In anderen Ländern sieht es etwas dünner aus.
Ja, also gerade wenn man in den Ostblock geht darüber, ja, in die ehemaligen Ostblockstaaten, Polen oder so, wie sieht es da aus?
Ja, die Hauptstraßen sind drinnen, also Nebenstraßen, kann sein, dass die ein oder andere mal fehlt.
Aber Deutschland, in dem wir uns ja hier momentan ganz gut bewegen, bewegen wir uns auch mit Navit und mit den OpenStreetMap-Karten auch auf dem Lande gut oder nur in den Städten?
Mittlerweile ist es auch auf dem Lande sehr gut. Es kann sein, dass auf dem Dorf mal eine Nebenstraße fehlt, aber ansonsten dürfte es ziemlich komplett sein.
Tatsächlich, das finde ich ja schon sehr erstaunlich, weil ich habe vor anderthalb Jahren mal reingeguckt, habe mir eine Karte runtergezogen und habe die mal verglichen. Da war in den Regionen, in denen ich auf Land fahre, also in Holstein oder so, war es echt schlecht, da ging noch gar nichts.
Also da hat sich die letzte Zeit sehr viel getan.
Ja.
Also ich wohne auch in einem relativ kleinen Ort und habe da irgendwann mal angefangen, die Straßen einzutragen. Und irgendwann habe ich dann die Lust verloren und dann hat jemand anders weitergemacht. Und mittlerweile sind auch die kleinsten Straßen drinnen und alle Häuser. Hat mich sehr überrascht.
Mhm. Aber noch nicht so wie bei Google mit Fotos der einzelnen Hausbesitzer und der Anwesenheitsliste, wann man auf Arbeit ist, ist noch nicht so weit. Aber das ist ja auch bei diesem OpenStreetMap irgendwie so, man könnte das ja da reinschreiben.
Stimmt. Das ist auch ein bisschen ein Problem für uns als Navit, weil wir wenden ja im Prinzip OpenStreetMap nur an und jeder schreibt halt da irgendwo irgendwas rein, wo er meint, das muss rein, und wir müssen uns dann überlegen, wie machen wir da irgendwas Sinnvolles draus.
Ja. So, und wenn man jetzt so einen Routenplaner benutzt, ich gucke mal, ob da eine Frage gekommen ist hier. Hier schreiben sie was, hier wird irgendwas übersteuert. Da muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen die Kiste nach unten fahre. Okay, machen wir. Aber eine Frage habt ihr nicht, liebe Zuhörer. Dann frage ich weiter. Was macht man nun mit diesem Navit? Was man vielleicht mit einem anderen Navigationssystem nicht kann, könnt ihr das? Normalerweise, man sucht einen Ort, man sucht einen Point of Interest, oder wie kann man den Ort suchen? Ich habe bei mir die Möglichkeit, das über Ortsnamen zu machen. Kann man das zum Beispiel euch auch über Postleitzahlen?
Momentan noch nicht. Die Postleitzahlen sind vor kurzem in OpenStreetMap alle importiert worden. Und ich denke mal, wir werden das in Navit in Kürze auch unterstützen.
Das ist schon mal gut, weil manche Navigationssysteme können das mit Postleitzahlen und manche nicht. Und ich finde eigentlich eine Postleitzahl gar nicht so schlecht, weil man oft den Ort besser angeben kann, als wenn da steht Kassel-Oberbarmen oder weiß ich nicht, Hamburg-Barmbek oder so. Da weiß derjenige, der nie da war, gar nicht, was ist jetzt Barmbek oder was ist jetzt Oberbarmen in Kassel, keine Ahnung.
Also Navi zeigt auf alle Fälle, wenn man nach dem Ort sieht, sucht die Postleitzahl an, sofern vorhanden.
Er zeigt sie an, und wenn ich auch nicht danach suchen kann, kann ich wenigstens vergleichen mit meiner Adresse, die ich ansteuere, ob die auf meinem Brief da auch draufsteht.
Genau.
Das ist auch sehr gut. Und die andere Geschichte, die man ja mit so einem Navigationssystem auch immer machen will, ich habe bei mir im Auto eins eingebaut, da habe ich eine Navigation von A nach B. Also ich will losfahren und mache jetzt die Navigation zu dem Zielort. Ich will aber parallel mal gucken, wie komme ich denn von C nach D? Also gar nicht die Strecke, die ich gerade fahre, sondern ich will einen zweiten Suchantrag stellen. Das geht bei meinem Navigationssystem zum Beispiel nicht. Geht das im Navit?
Momentan ohne weiteres noch nicht, aber ich denke mal, das ist ein Feature, das können wir ohne weiteres einbauen.
Weil das finde ich, das fehlt mir so oft, ja, weil ich gerade unterwegs bin und denke, oh, ich muss ja jetzt meinem Kunden Auskunft geben, wie lange ich jetzt brauche am morgigen Tag, wenn ich bei dem anderen Kunden war, zu ihm. Weiß ich jetzt gar nicht, wie lange die Strecke war, die bin ich noch nie gefahren. Ich habe den Kunden immer von der anderen Seite angefahren, und um jetzt eine klare Aussage zu machen, gucke ich mal unterwegs nach, rufe ihn an und kann ihm heute Bescheid sagen, okay, ich werde so dann und dann da sein. Das wäre so der Hintergrund, den ich da habe, ne? Warum ich das gut finde.
Ja, können wir einbauen, ist kein Problem.
Ist gar kein Problem. Na, siehst du, das ist doch eine Sache, die mir bei so einem offenen System, bei Open Source gefällt. Man spricht mit den Leuten und die sagen, ist kein Problem, machen wir, vielleicht in 2, vielleicht in 3 Wochen. Und wenn man an eine Firma schreibt, ich hätte diese oder jene Anfrage, dann kriegt man immer erstmal eine Mail, ja, Ihre Anfrage ist eingetroffen, wir werden sie binnen, 48 Tagen beantworten oder so. Und dann kommt eine Mail zurück, ja, können Sie mir mal ein paar Auskünfte geben zu Ihrem System, welche das haben und das haben, dann können wir damit weiter was machen. Aber hier kriegt man einfach die Antwort, ich habe es verstanden, ich weiß, worum es geht. Das finde ich sehr super. Und was macht ihr jetzt noch mit dem Navit weiter? Also wie gesagt, Point of Interest, jetzt Postleitzahlensuche ist in Vorbereitung und Routing ist klar, also die Routenführung, die ist auch mit Sprachausgabe.
Genau, also wir benutzen ein Text-to-Speech-System, das heißt, Navit kann auch ansagen, in welche Straße man da jetzt nach rechts abbiegen soll. Aha. Und nicht nur, wie es die billigen Navis machen, jetzt rechts abbiegen.
Machen auch teure so.
Also naja, gut, die teuren TomToms, die haben auch einen Text-to-Speech-Synthesizer drinnen, die können das auch.
Ja, aber in den Autos eingebauten, oft haben die das noch nicht drin. Also genau. Ich habe kein billiges und das hat es nämlich noch nicht, ist allerdings auch schon über 2 Jahre alt. Man kauft ja nur nicht jedes Jahr ein neues Auto mit einem neuen Navi. Aber diese Text-to-Speech, ist das auch anhörbar, was da rauskommt?
Naja, wir benutzen eSpeak, das ist auch ein Open-Source-Projekt. Das ist zwar meistens gut verständlich, aber man kann sich Schöneres vorstellen.
Ja, ich habe eSpeak letztes Jahr ja hier gehört und ich muss sagen, ich fand es echt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, hat sich das weiterentwickelt in dem Jahr?
Nur unwesentlich.
Unwesentlich, okay. Dann kann ich mir vorstellen, was da so rauskommt. Ja, das ist also die Ansage. Aber sonst ist eine eingesprochene Ansage oder macht ihr alles mit diesem eSpeak?
Wir machen alles mit dem eSpeak. Mhm. Es gibt auch bessere Text-to-Speech-Synthesizer, die sich dann wesentlich besser anhören, aber die kosten dann halt auch. eSpeak ist halt freie Software. Eventuell werden wir mal auch voraufgenommene Texte abspielen, die sind halt dann weniger flexibel.
Ja, klar. Aber für so ein Navigationssystem gibt es ja doch Standardtexte, die man da machen könnte. Könntet ihr euch vorstellen, weil ich hatte mal versucht, sowas ins Leben zu rufen, ich wollte einen Open-Source-Textbaustein für Navigationssysteme erschaffen und freigeben, dass man das machen kann, mit dem man zusammenarbeiten, dass ihr mit mir zum Beispiel zusammenarbeitet, um diese Open-Source-Texte einfach einzusprechen und die als Open-Source frei zur Verfügung zu stellen für Navigationsgeräte?
Das klingt nach einer super Idee, da wären wir dabei.
Ja, ich habe nur noch keinen gefunden, der das anwenden wollte, weil ich habe dann mit den Navigationssystemen mal gesprochen und die meinten, nö, daran hatten sie kein Interesse, das also auch wenn es da nichts kosten würde, aber da hätten sie kein Interesse dran.
Wir schon.
Ja? Okay, dann denke ich mal, können wir da ins Geschäft kommen für 0 Euro und machen das so. Wir machen einfach eine Frauenstimme und eine Männerstimme und wir müssen uns nur ausdenken, welche Textfetzen man machen muss, wie man die zusammenschachteln muss und ihr baut die da ein.
Ja.
Ich produziere die bei uns im Studio und das wäre doch eine Idee, oder?
Sehr gut.
Ja. Ja, okay. Dann machen wir nach dem Interview noch gleich einen Kontaktaustausch und ich danke dir erstmal. Oder hattest du jetzt noch ein paar Sachen, die du jetzt in der nächsten Zeit machen willst?
Ja gut, gibt natürlich immer was zu verbessern. Die Kartendarstellung muss besser werden. Mhm. Die Performance vom Routing könnte noch etwas besser sein.
Wie lange dauert sowas? Es dauert länger als bei anderen Geräten?
Die initiale Routenberechnung dauert etwas länger als bei anderen Geräten. Aber was bei Navit sehr schnell geht, ist die Routenneuberechnung, falls man von der Route abgewichen ist, weil der komplette Routing-Graph im Hauptspeicher gehalten wird.
Und dann fährt man einfach rechts ab und sie sagt, in dem Moment, wo man abbiegt, Arschloch, fahr zurück.
Meistens dann bitte wenden, weil einfach der Weg zurück der kürzeste ist.
Ja,
wenn man da allerdings dann auf dem falschen Weg besteht, dann wird irgendwann der Weg nach vorne kürzer und dann.
Wie ist da die Umschaltzeit? Weil manche Navigationssysteme, die sagen ja sehr oft bitte wenden und sehr lange.
Das macht Navit vermutlich auch. Es hängt halt davon ab, ob der Weg zurück kürzer ist oder der Weg nach vorne kürzer ist. Mhm. Und solange der Weg zurück kürzer ist, wird halt bitte wenden angesagt. Das werden wir auch da vielleicht die nächste Zeit verbessern, dass wenn man längere Zeit entgegen der vorgeschlagenen Richtung fährt, dass dann eine Route geradeaus berechnet wird.
Also ich fände es auch gut, wenn so ein Navigationssystem eine Einstellung hat, nach wie viel Metern oder Kilometern er nun endlich die Route berechnen soll, weil manchmal weiß ein Navigationssystem bestimmte Dinge nicht, die man selber als Benutzer aber kennt, weil man sagt, ich fahre die Straße nicht, weil die zum Beispiel ein Kopfsteinpflaster hat und ich habe gerade einen Hänger mit empfindlichen Sachen hinten und will da nicht rüberfahren. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ne? Ist denn die Straßenbeschaffenheit eigentlich bei dem OpenStreetMap irgendwie auch eingetragen? Wird es da von den...
Teils. Also es gibt da Text, wo die Straßenbeschaffenheit drinnen steht, aber die sind natürlich dann wieder nicht flächendeckend angewendet.
Schlecht gepflegt. Hm. Okay, und die andere Sache wäre jetzt bei diesem... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Da habe ich mir die Frage nicht aufgeschrieben. Bin ich rausgekommen durch diese Sache mit den Straßenbeschaffenheiten. Okay, fällt mir nicht mehr ein. Können wir später machen. Du wolltest noch so ein paar Sachen erzählen, die noch zu machen sind. Hm? Jetzt bei den, was fehlt denn noch nach eurem Roadmap jetzt?
Naja, also im Wesentlichen die Kartendarstellung, insbesondere wenn man weit rauszoomt. Also wir brauchen da so eine Art Übersichtskarte, weil irgendwann, wenn man jetzt eine Autobahn nimmt von München nach Berlin, die besteht da aus Tausenden von Punkten. Und wenn man jetzt rauszoomt, werden die Punkte alle berechnet. Aber die braucht man eigentlich nicht mehr. Wenn man jetzt Deutschland ansieht, dann reichen da wenige 100 Punkte, um die Autobahn ansprechend darzustellen. Ja.
Und die Punkte werden auch alle dargestellt, oder wie?
Genau, momentan ist es so.
Und dann liegen alle Punkte übereinander sozusagen, weil die ja größer sind, die Punkte, als die Kartendarstellung.
Nee, das nicht, aber die Autobahn besteht halt dann aus sehr vielen Punkten und die braucht sehr lange, es dauert sehr lange, die Punkte zu berechnen.
Ach so.
Und damit wird der Kartenaufbau recht langsam.
Und da macht ihr jetzt so die Hauptpunkte, wenn die Autobahn also wie soll man sagen, großflächiger dargestellt wird, dann gibt es nur noch die...
Dann gibt es, sagen wir mal, nur noch alle 10 Kilometer einen Punkt. Und dann wird halt die Darstellung etwas ungenauer, aber das stört ihn
in diesem Level
eigentlich nicht.
Okay, also da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten in der Darstellung. Und,
genau.
Und was noch so?
Ja, und Routing sollte noch etwas speichersparender sein und schneller. Da haben wir einen experimentellen Algorithmus. Der ist extrem schnell und extrem speichersparend. Also der schafft es, um innerhalb von 10 Millisekunden eine Route quer durch Europa zu berechnen. Hat aber das Problem, dass der sehr inflexibel wird. Man muss die Routing-Parameter praktisch schon in die Karte reinpacken. Also ich muss sagen, ich habe ein Auto, das fährt 80 auf Landstraßen, fährt 120 auf Autobahn. Und von diesen vorgegebenen Werten kann ich dann nur noch sehr schlecht abweichen.
Ach so, aber das machen die meisten Navis ja sowieso nicht.
Genau. Ja, wir sind, momentan sind wir da flexibel, also man kann zum Beispiel angeben, auf Autobahnen fahre ich nur 100 und dann wird halt die Autobahn entsprechend weniger gewichtet. Das heißt, wenn jetzt da parallel irgendwo eine Bundesstraße geht, die vielleicht 1-2 Kilometer weiter geht, dann wird die Bundesstraße bevorzugt.
Aha, und bei mir kann ich ja eingeben, die Geschwindigkeiten auf den einzelnen Straßen, in der Ortschaft, wie schnell ich da bin und so weiter. Man sollte da nicht zu hoch gehen, meiner Meinung nach, weil man überschätzt die Geschwindigkeit, die man in der Ortschaft hat. Also es wurde mal hier in Berlin festgestellt, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in Berlin, glaube ich, bei 34 Kilometer pro Stunde ist, inklusive Stadtautobahn. Und also im Raum Berlin, wenn man sich da vorstellt, wie langsam man da ist auf einer normalen Straße, das kann man sich eigentlich, man denkt das eigentlich gar nicht so. Ne?
Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den wir zukünftig in Angriff nehmen, dass man Ampeln auch mit berücksichtigt in der Routenplanung, dass man vielleicht so eine Ampel mit einer durchschnittlichen Wartezeit versehen kann und dass dann Ampelkreuzungen, an denen man lange warten muss, vermieden werden.
Das hätte ich mir auch noch gewünscht, solche Sachen. Wie ist es denn, weil bin ich wieder auf den Punkt gekommen, den ich vorhin vergessen hatte. Wie ist es denn mit den aktuellen Informationen aus dem Radio über Staumeldungen und so weiter?
Also wir haben eine Vorbereitung, dass man Verkehrsstörungen in den Routing-Algorithmus integrieren kann, aber eine Anbindung am TMC gibt es da momentan noch nicht.
Ist da was denn vor? Habt ihr da Ideen schon? Oder?
Es sind ein paar Leute mittlerweile dabei, die TMC-Location-List in OpenStreetMap zu importieren. Also die Location-List, die beschreibt im Prinzip den Code, der über in TMC übertragen wird, welche Straße sich dahinter verbirgt. Mhm. Und das ist natürlich Voraussetzung, um da überhaupt irgendwas machen zu können. Und das werden wir dann in Navit demnächst auch unterstützen.
Und woher kriegt man dann diese Auflösungsmappe, also die übertragene Nummer?
Ne? Genau.
Und da gibt es eine Liste? Oder?
Genau, die gibt es vom Bundesamt für Straßenverkehr, kann man kostenlos anfordern. Und da steht halt dann drinnen, die Nummer bedeutet diese Anschlussstelle. Und dazu gibt es dann immer noch einen Distanzcode, der entweder positiv oder negativ sein kann. Mhm. Und dadurch wird halt dann die Länge und die Richtung von dem Stau festgelegt.
Aha, und wie ist das mit solchen Meldungen? Zum Beispiel die Ausfahrt ist gesperrt. Ne? Bei mir wird dann immer angegeben, Vorsicht, da ist was auf der Autobahn, ja. Und dann ist es eine Ausfahrt, ist dann gesperrt, die ich aber überhaupt nicht benutzen will. Hm. Weißt du, woher das kommt, warum das so bei manchen Systemen so ist?
Nein, das weiß ich jetzt nicht. Das sollte TMC eigentlich abdecken, dass man nur sagt, eine Ausfahrt ist gesperrt und der dann auch nur die Ausfahrt sperrt und nicht das Stück, das an der Ausfahrt vorbeigeht.
Ja.
Also das ist im Standard durchaus vorgesehen.
Ist durchaus vorgesehen. Hm. Also das könnte das Navigationssystem eigentlich erkennen. Hm. Okay. Und passieren bei euch solche Dinge, dass man meinetwegen auf der Autobahn fährt und ich habe das beim vorletzten Navi so gehabt, da ist der dann die Ausfahrt rausgefahren und oben über die Straße quer rüber und die nächste Einfahrt in die Autobahn wieder rein.
Nur wenn man
an der
Ausfahrt
passieren?
Vorbeigefahren ist.
Nein, überhaupt nicht. Nee. Der hat es so angewiesen. In dem Routing war das so angewiesen, fahr da raus und fahr dann wieder rauf.
Hm. Ich denke mal, Navid wird sowas nicht machen.
Okay.
Also nur wenn man an der Ausfahrt vorbeigefahren ist, dann routet es einem natürlich zur nächsten Ausfahrt, dreht dort um und schickt dann wieder auf die andere Richtung.
Nee, aber er ist in die gleiche Richtung. In die Richtung, die ich fahren wollte, ist er halt den Berg hochgefahren und hinten den Berg wieder runter. Mhm. Ja, das fand ich schon sehr merkwürdig, wie so Fehler auftreten können bei so einem Navigationssystem. Okay, also ihr habt jetzt noch einiges vor. Wir vielleicht auch noch zusammen. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir das hinkriegen würden.
Auf jeden Fall.
Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst. War ja hochinteressant, was ihr da mit Navit macht und dass du da so alleine begonnen hast. Das finde ich ganz toll, dass also ein Mensch einfach anfängt und dann irgendwann doch ein paar mehr dazustoßen und das ganze Projekt sogar eine Anwendung findet, außerhalb deiner persönlichen Reichweite.
Ja, so ist eigentlich viele Open Source Software entstanden. Linux ist ja ähnlich entstanden.
War auch ein Mann, okay. Gut, das ist also immer, es muss einen geben, ne? Und genau. Es kann vor allen Dingen immer nur einen geben, der anfängt.
Naja, nicht unbedingt. Manchmal schließt sich eine Gruppe zusammen.
Gut, aber irgendjemand war, glaube ich, der Initiator.
Stimmt, ja.
Das war also Martin Schaller von Navid, der Hauptentwickler und hier bei uns am Stand. Wir danken dir, dass du hier warst. Wo kommst du eigentlich her?
Aus der Nähe von Ingolstadt.
Von Ingolstadt. Okay. Na, da ist ja auch das TMC meistens sehr gut in Ordnung, denn Bayern hat, glaube ich, für mein Verständnis das beste TMC.
Ja, das kann sein. Es gibt da mindestens zwei Sender, drei eigentlich sogar, die wo freies TMC da übertragen. Mhm.
Und das ist sehr aktuell. Also muss man sagen, bin ich immer wieder überrascht. Das gibt es in keinem Bundesland sonst, so ein aktuelles TMC. Mhm. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Bist du hier mit dem Stand vertreten?
Ja, genau.
Ja. Dann könnt ihr also den Martin noch befragen, wenn ihr hier auf den Linux-Tag kommt, in den Messehallen unterm Funkturm. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Interview. Ich glaube, der Roman ist jetzt wieder dran und verabschieden den Martin jetzt auf seinem Stand. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.